Zu Beginn möchte ich euch mit hineinnehmen in eine fiktive Situation, die so oder so ähnlich auf einer Freizeit oder einem Ausflug geschehen sein könnte. Es ist 9.30 Uhr, das ausgiebige Frühstück der Gruppe ist beendet und man hat ausgemacht, dass man sich um 10 Uhr trifft, weil man dann zum gemeinsamen ausführlichen Spaziergang losgehen will. Die Vereine verstehen unter dem ausführlichen Spaziergang eine Wanderung. Die anderen ein gemütliches Umherschlendern und wieder andere einen eher entspannten Fußmarsch. Eine genaue Strecke ist gar nicht so vorgegeben. Das Einzige, was steht, ist der Start und das Ziel. Und zwar das Ferienhaus und das Freizeithaus, wo sie drin sind. Man trifft sich also um 10 Uhr zum gemeinsamen Start. Nach und nach trudeln die Leute ein und irgendwie merken sie schnell, jeder ist anders vorbereitet. Irgendwie hat jeder eine andere Art von Spaziergang im Kopf. Die einen haben einen eher alten und stabilen Wanderstock dabei, andere haben nur so zwei schmale Stöcke. Die ganz Jungen haben so eher bunte, an eine Jogginggruppe anmaßende Schuhe an und manche tragen sogar gar keine Schuhe. Einer von denen könnte beispielsweise Mario gewesen sein. Und wiederum andere haben ganz alte, aber doch noch gut funktionierende Wanderschuhe an. Doch der Rahmen sprengen die Kleider. Die einen haben etwas, was eher an einen Skiurlaub erinnert, Vollmontur, und weil sie anscheinend einige Höhenmeter hinter sich bringen wollen und nicht wissen, wie kalt es da oben sein könnte. Und die anderen, man könnte wieder an Mario denken, nur Shorts an, also T-Shirt und Shorts. Daher kommt es, wie es kommen musste. Sie fangen an zu diskutieren, wer denn jetzt richtig vorbereitet ist. Die einen mit ihren Wanderausrüstungen und die anderen mit eher zu wenig. So kommt es, dass die Gruppe sich nicht ganz, aber leicht verstreitet und unterschiedlich losläuft. Am Abend sitzen wieder alle zusammen und beim Essen wird ausgiebig diskutiert, wer denn die richtige Kleidung anhatte und was man denn erlebt hat. Und es kommt auf, jeder hat für sich das Beste erreicht. Jeder hat in den Schuhen oder ohne Schuhe, mit Wintermontur oder nicht, mit Wanderstöcken oder nicht, das erlebt, was für ihn gut war. Es wurde berichtet, wie schön man die schönen Erfahrungen einfach hatte am ganzen Tag. Und irgendwie endete jeder der Erzählung mit, wie schade eigentlich, dass wir nicht gemeinsam gelaufen sind. Das wäre so schön gewesen, wenn wir die Erfahrung hätten direkt zusammen erleben können und sie nicht voneinander hören müssen. In so vielen Jahren oder in so vielen Gemeinden, wie ich schon war, stelle ich dieses Phänomen in den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder fest. Von der Gebetszeit, von den Gottesdiensten, von den Gemeindestunden, von der Musik, in jedem einzelnen Bereich haben wir unterschiedliche Erwartungen. In vielen Gesprächen, die ich geführt habe, kamen immer wieder zwei Aussagen. Die erste, ihr wisst, es wäre doch so schön, wenn wir gemeinsam unterwegs wären. Und die zweite, ja, ich hab's schon so gerne, wie ich es irgendwie aus meiner Jugend oder aus der Zeit kenne, wo ich mich bekehrt habe. Doch wie im Anfangsbeispiel stellen wir dann auch fest, es ist nicht jeder gleich. Die einen haben andere Erwartungen als die anderen. Nicht jeder braucht jedes helfende Element, weder bei einem Spaziergang noch bei irgendeiner Veranstaltung und schon gar nicht, so scheint es, bei einem Gottesdienst. Dabei gibt es ein Element, welches wir in unserem Leben als Christen alle haben sollten, die Anbetung unseres Gottes. Wenn wir über die Anbetung Gottes nachdenken und reden, dann können wir uns unterschiedliche Fragen stellen und an denen kommen wir manchmal gar nicht vorbei. Wie sieht Anbetung Gottes überhaupt aus? Welche Form der Anbetung kennen wir? Welche Kraft liegt in der Anbetung? Und wo eigentlich hat die Anbetung ihren Platz? Gerade das Alte Testament zeigt uns eine Vielzahl an Bibelstellen und Texten, in denen wir Antworten auf solche und viele weitere Fragen bekommen. In Psalm 95 finden wir eine kurze, tolle und hilfreiche Beschreibung, was wir unter dem großen Wort Anbetung überhaupt verstehen können. Dort steht: Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Lasst uns mit Dank vor ihm treten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Könige. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es ja erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet. Wir sollen Gott anbeten, uns vor ihm niederknien, ihm Lieder singen, seinen Namen loben und auf vielfältige Art und Weise das tun. Ihm auch dankbar gegenübertreten und unser Leben in seine Fürsorge hineinlegen. Was für eine herrliche Zusage, aber auch was für eine herausfordernde Zusage. Unter Anbetung verstehen viele leider immer wieder den Tarnbegriff für Lobpreis. Und unter Lobpreis verstehen viele dann nur moderne Lieder singen. Lobpreis bedeutet aber so viel mehr als nur moderne Lieder zu singen. Gott zu loben, ihn zu ehren, das ist eine innere und äußere Haltung, die wir ihm gegenüber einnehmen sollen. Und deshalb gehört Lobpreis auch in jeder Form und in jeder Art zu der Anbetung Gottes und ist in keinster Weise davon trennbar. Darum soll die Anbetung Gottes auch nicht nur einen einzigen Teil im Gottesdienst ausmachen oder in dem Gemeindeleben oder in dem privaten Glaubensleben. Nein, es soll in jedem Bereich vorkommen. Jeder einzelne Teil soll durch die Anbetung Gottes durchdrungen sein. Denn es wäre viel zu einfach, das nur auf den musikalischen Teil des Gottesdienstes zu beschränken. Obwohl, im musikalischen Teil hat es eine sehr zentrale Rolle. Und genau da sind wir uns häufig uneins. Ihr erinnert euch an die Anfangsgeschichte mit den Auseinandersetzungen, wer für den Spaziergang, ob er ausführlich oder kurz war, passend gekleidet und vorbereitet ist. So in etwa kann man auch empfinden, wenn man sich dem Thema Musik und Musik im Gottesdienst widmet. Ein jeder hat sich für den Spaziergang, also für die musikalische Begleitung im Gottesdienst, anders vorbereitet und hat andere Ansprüche. Die einen mögen eine lange, ausgiebige Trekkingtour. Die anderen haben es eher gemütlich und gemächlich. Und wieder andere wollen es so, wie es doch früher immer gewesen ist. Doch einen Wunsch haben sie alle. Alle wünschen sich, dass man die Lieder in der Gemeinschaft singt. Jedes Lied, ob modern, ob alt, ob laut, ob leise, jede Art der Ausformulierung dieser Lieder wollen doch gemeinsam gesungen werden. Denn schließlich ist doch der Lobgesang eins der zentralen Themen der Bibel, vieler Bücher, vieler Kapitel und ganz, ganz vieler einzelner Verse in der Bibel. In der Geschichte des Volkes Israel lesen wir eine Menge von den Berichten über den Lobgesang und die damit verbundene Anbetung Gottes. Dort hat die Musik, also das Singen und Musizieren zu Gottes Ehre, einen wesentlich höheren Stellenwert, als das manchmal bei uns heute scheint. Dazu kann man gerne in den Königs- und Chronikbüchern nachlesen und mal herumstöbern, was das Volk Israel alles mit dem Thema Lobpreis und Anbetung und Musik zu Gottes Ehre zu tun hat. In der Lesung haben wir ja schon von dem wundersamen Einsatz gehört, der wundersamen Kriegsführung, die Gott gestaltet hat und wo die Menschen ihm Lob und Ehre gebracht haben. Und da heißt es nämlich in Vers 22, in dem Augenblick, in dem sie angefangen haben zu singen und Gott zu loben, ließ er die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden gegeneinander geschlagen. Eine andere Geschichte, die uns wesentlich präsenter im Ohr ist, ist die Geschichte der Einnahme von Jericho. Dort gibt Gott auch einen Auftrag, erst das Ruhige und Stille um die Stadtmauern herumlaufen und dann am letzten Tag in die Schofarhörner blasen und ein Lob- und Kriegslied anstimmen, sodass diese schier uneinnehmbare Stadt mit diesen Riesenmauern eingenommen werden kann. Welchen Stellenwert und welche Bedeutung die Anbetung Gottes Und gerade der Gesang und die Musik für Gott und sein geliebtes Volk hat, lesen wir in 1. Chronik 25 in den Versen 1 bis 7. Da ernannte David zusammen mit den Heerführern Männern aus den Sippen Asaf, Hermanns und Jedutuns, die von Gott begeistert auf Harfen, Zittern und Zimbel spielten sollen. Das folgende ist eine Liste ihrer Namen und Aufgaben. Von den Söhnen Asafs war es Sakur, Josef, Netanja und Azarela. Sie dienten unter der Leitung ihres Vaters Asaf, der auf Anweisung des Königs Gott begeistert pries. Von den Söhnen Jedutuns waren es Gedalia, Seria, Jeschaja, Hashabaja, Mattia und Shimi, insgesamt 6. Sie dienten unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der von Gott begeistert die Harfe spielte, um den Herrn zu loben und ihn zu preisen. Von den Söhnen Hemans waren es Bukia, Matania, Uziel, Shubael, Jerumot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Esa, Joshbekasha, Maloti, Hotir und Mahasiot. Sie alle waren Söhne Hermans, des Seers des Königs. Gott hatte ihm versprochen, ihn zu einem mächtigen Mann zu machen und schenkte ihm 14 Söhne und 3 Töchter. Alle diese Männer unterstanden der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Hemans. Zu ihren Pflichten im Hause des Herrn gehörte es, den Gesang mit Zimbeln, Zittern und Harfen im Gottesdienst zu begleiten, so wie es der König angeordnet hatte. Sie und ihre Familien waren für den Gesang zur Ehre des Herrn ausgebildet und jeder einzelne von ihnen war ein geübter Sänger. Insgesamt waren es 288 Mann. In diesem Text werden die Sänger und Musiker ernannt und für ihre Aufgabe im Tempel eingesetzt. Wer sich mit der Geschichte Israels ein wenig auskennt, der weiß, dass David von Gott nicht die Erlaubnis bekommen hat, den Tempel zu bauen, sondern das durfte erst sein Sohn Salomo. Doch David hat in Gottes Auftrag den Bau vorbereitet. Er hat Anweisungen gegeben, mit welchem Material, mit welchen Werten, mit welchen Arbeitern das aufgebaut werden soll. Das kann man alles nachlesen ab 1. Chronik Kapitel 22. Ich finde es erstaunlich, dass sich ein Kapitel nur damit beschäftigt, die Sänger und Musiker einzusetzen. Und das noch nicht mal irgendwann zum Ende, sondern ziemlich zum Anfang. Die erste Arbeitsgruppe, die eingeteilt wird, sind die Priester, die zweiten die Leviten und dann die Musiker und Sänger. Ihnen wird aufgetragen, den Tempel mit Leben und Musik zu füllen, Gott zur Ehre. Und genau deshalb ist uns der Gesang heutzutage auch so wichtig. Der musikalische Beitrag im Gottesdienst oder im Privaten, das Musik hören und Gott anbeten. Manchmal verlieren wir aber in unserem Alltag diese Bedeutung und wir stellen uns die Frage, wie muss man was denn machen, anstatt uns mit der Frage, warum machen wir das überhaupt, zu beschäftigen. Lieder, Gesang und Musik, all das sind wichtige Bestandteile von Anbetung und dadurch auch elementare Bestandteile unserer Gottesdienste und unserer Beziehung zu Gott. Und ich wünsche mir daher, dass wir den Stellenwert immer wieder hochhalten. Und zwar ihm zu ehren, das alles zu tun. Ob laut, ob leise, ob modern, ob alt, mit welchen Klängen auch immer. Es soll erklingen, ihn zum Lobe. Sonst fangen wir an, uns zu berauben, von einer der größten Kraftquellen Gottes abzuwenden, die er uns gegeben hat. Und das können wir in einer Zeit wie heute, wo wir mit so vielen Aufgaben und so vielen Schwierigkeiten konfrontiert sind, nun wahrlich nicht riskieren. Wir haben uns, und das kommt immer wieder vor, leider zu häufig mit den Fragen, wie schaffen wir es am besten, eine Einheit zu finden, statt mit Fragen wie, wozu brauchen wir das? Was liegt für eine Kraft da drin beschäftigt? Die Kraft der Anbetung dürfen wir nicht unterschätzen, in keinster Weise. Wir dürfen sie aber auch nicht nur auf den musikalischen Teil im Gottesdienst beschränken. Nein, sie ist in jedem Teil vorhanden. Ob das deine Begrüßung deines Freundes oder deiner Freundin ist vor dem Gottesdienstbeginn, indem wir einander willkommen heißen in der Gegenwart Gottes. Damit ehren wir ihn und ehren wir unsere Geschwister in der Gemeinschaft. Ebenso ist Anbetung in der Schriftlesung, wo wir auf sein Wort hören, zu finden. Genauso wie in dem, miteinander ins Gespräch zu kommen. miteinander vor ihm auf seinen Gnadenthron zu kommen und unsere Geschwister, denen es nicht gut geht, vor ihn zu bringen. Auch der Austausch im Anschluss an den Gottesdienst dient zur Ehre Gottes und dient ihn zu anbeten, wenn wir aufeinander hören, was gerade los ist, wo wir gerade füreinander einstehen können, wenn wir uns austauschen über das, was Gott uns im Gottesdienst gesagt hat. Gerade weil Anbetung Gottes all das einschließt, womit wir ihm Ehre bringen, ist es halt nicht nur einfach eine Andacht, wo wir ihn anbeten, eine Predigt, auf die wir hören, ein Vortragsstück oder Musik, das wir zusammen singen. In allen Dingen ist er zu ehren. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns dieser Kraft wieder neu bewusst werden, damit wir erkennen, dass jede Aufgabe, die wir im Gottesdienst und in der Gemeinde haben und als Glieder am Leib Christi tun, wichtig und wertvoll ist. Sei es etwas, was nicht in der Öffentlichkeit passiert, wie die Räumlichkeiten sauber zu halten, oder etwas, was in der Öffentlichkeit passiert, wie Predigt oder das Kaffeekochen, die Gebetsstundenleitung, Kigo-Leitung, Gottesdienstleitung, Technik, all das dient zur Anbetung Gottes, weil wir ihn dadurch ehren, weil wir unsere Kraft ihm zur Verfügung stellen. Jede Aufgabe dient zur Ehre Gottes, weshalb sie von uns Menschen getan wird, mit der Haltung, ihm zu ehren, ihn zu anbeten. Darum ist es egal, wie alt oder jung du bist Teil am Leib Christi und dadurch Mitarbeiter und dadurch auch aufgefordert, nicht einfach nur zu sitzen und nichts zu tun, sondern dich da einzubringen, wo es deine Kraft und deine Zeit zulässt. Die Kraft der Anbetung wird uns teilweise auch genommen, wenn wir eins der wichtigsten Punkte oder den wichtigsten Punkt nicht mehr wahrnehmen, ihn schleifen lassen oder sogar vernachlässigen. Und zwar ist es das Gebet. Von großen öffentlichen Themen wie Lobpreis, Fürbitte, Gebet oder Gespräch oder Miteinander lässt sich leicht reden. Aber das persönliche, das eigene Gebet, das kann manchmal ein Wunderpunkt sein. Dabei ist es doch Teil dieses Wortes und der große Bestandteil von Anbetung ist Gebet. Und dabei wiederum ist das Gebet doch eigentlich einfach erklärt. Es hat ein paar Elemente. Ein Element ist, es ist an Gott gerichtet. Dabei ist zu erwähnen, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. An den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das heißt, du kannst dein Gebet an alle drei widmen. Du kannst zum Vater beten, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Es kommt an der einen Stelle Gott an. Ein zweites ist wichtig. Es enthält entweder eine Bitte oder ein Dank. Meistens sogar beides. Wir können Gott alles bringen. Alle Dinge, die uns bewegen, alle Dinge, die uns belasten und alle Dinge, wofür wir dankbar sind. Ein Gebet ist drittens kein perfektes, ausformuliertes, grammatikalisch richtiges Geflecht von Worten oder ein Formelspruch. Im Gebet kommt es nicht darauf an, wie du formulierst, sondern dass du mit Gott im Gespräch bist. Stell dir vor, es ist dein bester Freund, mit dem du redest. Da achtest du auch nicht immer auf jede Wortwahl. So kannst du auch zu Gott kommen. Es sind keine mythischen Formeln, die wir auswendig lernen müssen, um zu ihm zu kommen, unserem Schöpfer, ja zu unserem Freund zu kommen. Ein viertes ist, dass es ehrlich und wahrhaftig ist. Im Gebet spreche ich mit Gott, spreche ich mit meinem Vater im Himmel. Ihm gegenüber brauche ich keine Geheimnisse zu haben, weil er weiß alles und er wünscht sich, dass wir mit der Offenheit und Ehrlichkeit auf ihn zukommen. Und ein letztes, ein Gebet wird mit einem Amen beendet. Das Gebet sollte meines Erachtens immer mit einem Amen enden, weil es eine Zusage zum Ende des Gebetes ist. So wünsche ich es und so soll es sein. Diese formelhafte Zustimmung kann und sollte zum Ende des Gebetes kommen. Es ist uns in der Bibel ganz häufig an den Stellen, wenn Jesus Amen, Amen einleitet oder damit abschließt. Dieses Wort hat große Macht und so dürfen wir unsere Gebete beenden. Und ihr merkt, dass eigentlich ein Gebet nicht aus vielen besteht. Und doch ist es die mächtigste Waffe, die wir bekommen haben. Das Gebet, die Fürbitte, das Dankgebet, füreinander eintreten, miteinander unterwegs sein. Warum fällt es uns dann doch so schwer, in Gemeinschaft oder gerade im Persönlichen zu beten? Kann es sein, dass einige Erfahrungen gemacht worden sind, die euch nicht gefallen? Und wo wir gemerkt haben, dass unser Gebet nicht sofort erhört worden ist oder vielleicht anders, als wir uns das gewünscht haben? Manchmal sind es falsche Anforderungen, die wir ans Gebet stellen. Wir stellen uns einen Automaten vor, wo wir oben unseren Wunsch reinwerfen und unten das rausbekommen. Aber wissen wir, dass es immer das Richtige ist, was wir uns wünschen? Kann es nicht sein, dass Gott etwas anderes auf dem Herzen hat? Dass er uns was anderes mitgeben will? Oder vielleicht ist es sogar so, dass die Antwort, die wir erbeten, uns gar nicht passt. Sind wir dann bereit, auf Gott zu hören und zu glauben, dass er das Richtige für uns vorhat? Und wenn du Probleme hast, zu formulieren, was du gerne wünschst, oder Angst hast, was falsch zu formulieren, auch gerade in einer großen Gruppe, wenn man eine Gebetsgemeinschaft hat, nicht zu wissen, welche Worte man findet, dann mach es einfach. Bei Gott gibt es keine richtige oder falsche Formulierung. Keine, das hat er toll gemacht oder nicht. Es gibt sogar ein Gleichnis, wo ein Priester schöne Worte, tolle Worte findet und ein einfacher Mann sich noch nicht mehr traut, in der Nähe des Tempels zu beten. Und es gesagt wird, dieses Gebet ist erhört worden. Gott ist und bleibt derselbe. Und du kannst mit ihm reden wie mit einem Freund. Und die Kraft, die er uns in der Anbetung gibt, das ist eine der größten Kraftquellen, die wir überhaupt haben. Wir müssen uns nur aufmachen, diese Kraftquelle anzuzapfen. Das anzunehmen, was er uns gibt. Wir müssen aktiv werden. Ein einfacher, guter Wille reicht nicht. Unsere Anbetung muss in jedem Bereich unseres Lebens neues Leben eingehaucht bekommen. Dazu kann es dienen, dass wir Lieder singen, wie im Anschluss gleich. Dazu kann es dienen, dass du mit deinem Nachbarn redest, dass du für dich beten lässt, dass du mit ihm betest. Dazu kann es dienen, dass ihr wohltuende Worte einander aussprecht oder Gesten einander spüren lässt, dass wir ein Leib Christi sind. Wir können und sollen vor allem im Gebet zu ihm kommen. Ob laut, ob leise, ob in der Gemeinschaft oder privat. Das Gebet ist die mächtigste Waffe, die wir bekommen haben. Es ist der tiefste und stärkste Punkt, den wir in der Anbetung Gottes haben können. Und dort tanken wir von dem mächtigsten Kraftstoff, den wir überhaupt haben können. Und zwar direkt von der Quelle, ohne irgendeinen Zwischenhändler. Ohne irgendeinen, der uns in die Beziehung bringen muss. Nein, wir können direkt zu Gott kommen und von Gott auftanken. Die Kraft der Anbetung, mit der will Gott jeden von uns erfüllen. Wir müssen uns nur auf den Weg machen, ihn anbeten und ihm unsere Stimme zur Ehre erheben. Amen.